Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als AK Scuba, sowie diesen Podcast unter Tauchen to go. Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast.
So, das heißt, du musst deine Ausrüstung blind beherrschen, auch wenn du auf 54 Metern Tiefenrausch hast. Also wir tauchen kein Trimix, sondern es ist ein selbstmischendes Kreislaufgerät, was nur aus reinem Sauerstoff und Diluent, also ne, normaler Pressluft halt, zusammenmischt. So, aber mit dem Gerät haben wir genauso, ich sag mal, auf 54 Meter hat das fast dasselbe Gemisch, als würdest du einfach nur Pressluft in der Flasche haben. Ist beim Austauchen halt, ballert es dir mehr Sauerstoff rein, das ist dann wieder angenehmer zum Austauchen. Aber unten auf Tiefe hast du genauso Tiefenrauscherscheinungen. Ne? Also wenn du, keine Ahnung, jetzt gerade Nordsee tauchen, das knallt halt richtig. Ne?
Es ist kalt und dunkel, das sind Faktoren, die das ja bestärken.
Genau, aber nicht nur das Kalt und Dunkel, sondern in der Nordsee, was da halt das Schlimme ist, ist ja das Anspruchsvolle ist die Strömung. Und das ist nicht ein Strömungstauchgang, wie du springst rein und gehst halt, zum Beispiel Malediven, du ballerst halt rein, guckst zum Riff und du lässt dich einfach so seitwärts von der Strömung, das ist so ein Drifttauchgang. Genau, sondern du arbeitest dagegen. Du hast ja da unten immer noch einen Suchauftrag, den du machst. Und das ist ein völlig anderer Schnack. Und wenn du da unten am wirklich Flossenschlag 8000 machen musst, um ansatzweise voranzukommen, dann geht der ja, da geht so viel Gas durch und du hast natürlich du ziehst viel mehr Luft, dein Puls ist höher, das heißt, der Tiefenrausch klatscht doller rein und dann wird das richtig interessant. Dann wird das richtig interessant. Und, ja.
Jetzt wird es schon wieder interessant für mich. Ich mag halt, also ich bin ehrlich, das ist immer so, das ist auch immer so dieses, ich bin Tauchlehrerin und ich kenne die Gefahren von Tiefenrausch. Ich mag das Gefühl von Tiefenrausch. Ich nehme sonst keine Drogen, aber ich finde einen Tiefenrausch haben. Und der fängt bei mir auch wirklich bei 30,5 Meter, fühle ich den. Das ist nicht, dass ich sofort rechnerisch, es gibt Tauchplätze, wo ich genau weiß, wenn ich durch diese Grotte tauche, durch diesen Durchgang, da sind es 30,5, 30,9, da merke ich das und ich merke sofort mit, ich muss nicht mehr pinkeln. Pinkeln muss ich sofort gar nicht mehr und mir ist instant warm. Mir ist instant warm. Wenn ich wieder einen Meter höher, denke ich mir, fuck, ist das kalt. Wenn ich wieder tiefer gehe, merke ich, oh, hier ist schön. Das sind so meine. Ach, krass. Wenn ich dann anfange, tiefer zu gehen, ich hatte das jetzt in der Türkei, wo ich ja war. Da gibt es ein Schiff, das ist die Franco, die liegt auf 44 Meter. Und ich war nur vorne, da waren es 38. Wir sind halt im Kalten und Dunkeln mit einer leichten Strömung runtergegangen. Und ich habe da wirklich gehangen vor diesem Wrack, habe festgestellt, shit, ich kriege die auf meine TG6 gar nicht drauf, weil der Dom viel zu klein ist. Und war aber so, oh mein Gott, ist das schön. Och, ist das toll hier. Mir war auch nicht mehr kalt. Es war schweinekalt. Wir hatten, glaube ich, 16 Grad. Ich habe richtig gefroren mit meinem scheiß fucking 7 mm Nassanzug. Alle anderen waren im Trocki. Und mir war nicht mehr kalt und ich hatte halt voll den Tiefenrausch. Und ich mag das Gefühl auch, weil ich dann so, ich weiß nicht, ob ich ADHS habe, ich will das auch nicht, ne? Ich habe das nicht getestet, aber ich glaube, ich habe das. Und ich bin, das ist der einzige Moment, wo ich wirklich leer in meinem Kopf mal bin, wo ich wirklich sage, ey, hier ist einfach so, ist einfach leer, das ist voll toll, ich mag das total. Aber es ist bei euch ja total beschissen, wenn ihr dieses Gefühl habt, ach, hier ist aber jetzt schön und hier bleibe ich, weil ihr habt ja trotzdem was zu tun.
Also ich finde, das ist ein geiles Ding, um da mal drauf einzugehen, gerade auch für vielleicht Tauchanfänger, die deinen Podcast hören. Mit dem Tiefenrausch ist das so eine Sache. Du sagst ja gerade zum Beispiel, du magst das. Und ich habe bei mir zwei Arten kennengelernt von Tiefenrausch. Ich kenne das auch, dass ich unten bin und mal zum Beispiel, wir haben bei uns da machen wir Tieftauchtraining, das ist einfach so ein 60 Meter tiefer Schlot, also in so einem Bergwerk, wo du runtertauchst. Es ist nichts Dickes, ist einfach wie ein Tieftauchtopf, ja? Einfach nur eine Röhre, die du runtergehst. So, natürlich auch, ich glaube, 6 Grad Wassertemperatur, wir gehen mit dem Trocki aber rein. Und da auf 54 Meter, wenn du im Dunkeln absteigst und du machst das Ganze ein bisschen zügiger, dann kann das halt unten auch mal kurz scheppern, ne? So mit dem tiefen Rausch. Je nachdem, wie viel du getrunken hast vorher. Das ist bei mir ausschlaggebend. Können wir gleich noch drauf zukommen. Und da habe ich unten mit einem Kollegen wurde gesagt, ja hier, ihr taucht runter in der und der Zeit und unten habt ihr dann ungefähr 5 Minuten vor Ort und dann guckt halt, was ihr ausprobieren wollt. Und dann konntest du an dieser Betonwand von dem Topf, da waren so ein bisschen Algen und du konntest halt so ein Tic-Tac-Toe-Feld aufmachen. Und dann haben wir auch halt auf 54 Meter haben wir Tic-Tac-Toe gespielt. Und da weiß ich noch, dass mein Kollege, da habe ich es irgendwie, also auch nicht bewusst, sondern eher mit Glück geschafft, eine Zwickmühle zu machen. Und mein Kollege sieht das und du konntest ihm richtig ansehen, wie es im Kopf gerechnet hat. Und er so dachte, hä? Nee, das, dann verliere ich. Dann verliere ich auch. Und dann, was war so die, er hat wirklich so drauf gestarrt und zieht plötzlich einfach noch eine Linie und erweitert das Feld und setzt sein Ding. Und das sagt genau so, wie du jetzt gerade reagierst. Und ich habe auf Tiefe, ich habe so heftig abgelacht da unten. Und ich konnte es nicht mehr, weil es einfach so absurd aussah. Also, ja. Du siehst diesen Denkprozess und dann plötzlich so, zack, neue Linie und er setzt sein Zeichen. Und ich musste
aber
so
lachen. Aber lösungsorientiert.
Genau. Aber das war für mich so dieses, ein positiver Tiefenrausch. Super euphorisch, super am Lachen und es macht alles Spaß, ist richtig geil. Dann tauchst du auf, bei mir hört das ab 30 Meter, also bei mir, ich muss tiefer als, also ich sag mal 45 Meter, dann merke ich es. Also wenn dolle Strömung ist, dann früher, aber dann, bei 30 Meter.
Also das ist, ich glaube, man kann sich an Tiefenrausch auch definitiv dran gewöhnen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass man so sein Level von ich merke es zu ich kann es nicht mehr beherrschen. Das ist alles, also ich, das ist nicht medizinisch von mir, ne? Aber das sind so meine Vermutungen, die ich habe, weil wenn ich viel tauche, dann merke ich das zwar, dass ich jetzt ist es da, ich merke halt dieses Gefühl, von mir ist nicht mehr kalt, aber ich bin total easy mit, ich check das noch, ich kann meine Luft noch kontrollieren. Wenn ich aber lange nicht tauchen wollte, lange diese Tiefen nicht hatte, weil ich ja nicht überall diese Tiefen einfach tauchen kann, ja. Dann merke ich, wenn ich das dann habe, dass ich echt auf ein Fini gucke und denke so, ah ja, Moment, wie viel, warte, 100 Bar. Ah ja, 100 Bar, das bedeutet, ah ja, okay, du hast die Hälfte der Flasche. So läuft da mein Kopf, das ist total langsam. Normalerweise gucke ich drauf, ohne großartig drüber nachzudenken und dann weiß ich, wie viel Luft ich noch habe. Ne?
Ja, aber das ist ein guter Punkt. Ich merke das, also ja, man kann sich so ein bisschen dran gewöhnen, ist aber auch eine super Tagesformsache. Ne? Ist immer, mir hat mal ein der geilste Tauchmediziner, den ich jemals kennengelernt habe, Frank Hartig, ich weiß nicht, den musst du unbedingt interviewen. Der schreibt die Beiträge für die Wet Notes, also die, das ist eigentlich eine Zeitschrift für technische Taucher.
Kennen die, ja.
Und der hat bei uns, der hat zufällig bei uns mal einen dreistündigen Vortrag gehalten. Da hat er uns besucht und ich habe in den 3 Stunden mehr gelernt als in 8 Jahren Minentaucherei über Tauchmedizin. Das war der Chef, krasser Scheiß. Und der hat halt auch gesagt, das gehört halt viel dazu, es nennt sich Endothel, das, was du in deinem Blutgefäß, die Haut, die du in deinen Blutgefäßen hast, du drückst jetzt einfach mal banal aus, die wird beeinflusst, oder die Geschmeidigkeit dieses Endothels wird beeinflusst durch genug Schlaf, kein Alkohol, genug Flüssigkeit im Körper, also Faktoren. Und ich merke das mit dem Tiefenrausch zum Beispiel massiv. Ich gucke, wenn ich weiß, wenn ich gesagt kriege, der nächste Tauchgang ist tiefer als 30 Meter, gucke ich, dass ich vor dem Tauchgang 1,5 Liter Wasser drin habe. So, dann ziehe ich mir echt 1,5, mit dem Trockentauchanzug ist dann eine, ist halt so, wir haben keine Pissventile drin, ja, das ist dann schwierig, okay. Aber Nasstaucher, dann wird da die Heizung angemacht, ne, alles gut. Ich denke, da kennt auch jeder.
Du pinkelst also in den Anzug. Ich möchte ganz kurz, du pinkelst in den Nassanzug. Das finde ich sehr gut, danke.
Nur in den Nassanzug, ganz wichtig.
Genau, ja.
Trocki noch nicht, ne. Genau, und ich habe das bei meinem ersten Mal in diesem Tieftauchtopf, als ich selber noch Schüler war, weiß ich, da habe ich wenig getrunken, weil ich so dachte, boah, nee, wenn ich dann unten bin und ich habe das Gefühl, ich pisse mir gleich in Trocki, da habe ich keinen Bock drauf, habe wenig getrunken, also da habe ich nicht mal 0,5 Liter, glaube ich, vorher drin gehabt und bin runtergegangen und es hat so geklingelt bei mir tiefenrauschmäßig, genau wie du beschreibst, ich habe ein Zeitlupendenken gehabt, wir sollten unten an einem Rohr ein Palstick und ein Weblein, das sind so 2 Marineknoten quasi, die sollten wir unten binden. Und ich war mit einem Buddy unten und halt ein Ausbilder, der in so einer Glocke war und zugeguckt hat. Und wir kommen unten an, das Licht geht an, der Typ aus der Glocke gibt uns diese Knotentampen, also einfach so ein Seil. Und ich nehme das entgegen und versuche so den Weblein am Rohr. Und das ist ein Knoten, den mache ich dir oben, Weblein, Plastik, da brauche ich keine 30 Sekunden, mache ich die beide blind, ne? So, also mit Augen zu. Und da war es so, ich bin an diesem Rohr, setze so an und denke so, nee. Wieder zurück. Und ich glaube, ich habe für den Weblein 4 Versuche gebraucht und den Palstick, und wirklich, meine Hände haben wie in Zeitlupe gearbeitet und der Palstick hat mich auch nochmal Zeit gekostet und wir haben runtergebraucht 4 Minuten und sind ab 10 Minuten, also nach 6 Minuten unten, sind wir aufgetaucht. Und ich weiß noch, ich habe beide Knoten fertig und denke so, boah, war ich zügig. Also obwohl mir das so in Zeitlupe vorkam, aber ich dachte so, boah, krass, bin ich zügig. Guck noch so richtig selbstbewusst zu den Ausbilder an, um ihm so zu zeigen, boah, guck mal, wie schnell ich war. Zeig ihm so, okay, und er zeigt mir so an, noch 1 Minute. Wo mir dann unten so klar wurde, Alter, ich habe gerade 5 Minuten gebraucht für 2 Knoten, die ich dir blind sonst an der Oberfläche in 30 Sekunden mache.
Krass.
Und da habe ich so gemerkt, okay, krass. Und dann habe ich rübergeguckt zu meinem Buddy, der schon längst fertig war, der hatte keinen tiefen Rausch. Der war schon längst fertig mit den Knoten, hat mich halt auch so angeguckt, so, Alter, was ist mit dem Bengel los? Und wir sind aufgetaucht, dann hat das so ab, Ab 30 Meter lässt es dann massiv nach. Da habe ich dann gemerkt, okay, ich bin klar. Und an der Oberfläche hat mich dieser Ausbilder gefragt, nur so angelacht und so, Prange, was war los? Und habe ich dann so gesagt, zu wenig getrunken. Wir haben einen dicken Tiefenrausch gehabt. Und dann hat er gesagt, okay, probieren Sie es mal, morgen mehr zu trinken. Und seitdem habe ich das für mich eingeführt, immer 1,5 Liter vorher. Muss jeder für sich selbst finden, einen Weg finden, wie es passt. Aber mit den 1,5 Litern fahre ich immer so gut, da bin ich unten klar. Auch wenn ich schnell abtauche, ich bin unten, ich komme an und ich bin glasklar. Heftig. Vom Gefühl her, ne? Von außen betrachtet kann man da bestimmt auch Kleinigkeiten sehen, aber vom Gefühl her, wie ich handeln kann, bin ich klar.
Wie verrückt. War spannend, ne? Ich meine, letztendlich, und das ist ja, der Tiefenrausch ist ja, glaube ich, einfach noch nicht in voller Gänze erforscht, würde ich jetzt behaupten. Ja.
Ja.
Was sind denn, also meine, klar weiß ich Gefahren, Tiefenrausch, aber was ist denn bei euch, bei eurem Auftrag, wenn das wirklich passiert, sagt man derjenige, wenn er dann so klar noch ist, wir brechen ab und der geht nochmal runter oder heißt es, du bist unten, du machst das Ding jetzt fertig, weil Ziel ist ja, dass diese Mine von euch gesprengt wird, die ihr findet. Das heißt, er geht runter, das kannst du gerne gleich mal erklären, wie der ganze Ablauf ist. Und wenn derjenige dann da unten merkt, ich bin nicht klar im Kopf, soll der dann hochkommen? Wie ist denn da die Handhabe?
Also wir haben bei uns die Regelung, wie gesagt, du bist ja meistens alleine unten. Wir haben bei uns die Regelung, wenn du ein Problem hast und du merkst, du wirst nicht mehr Herr über das Problem, dann nimmst du den Weg nach oben. Dann kannst du noch, wir tauchen immer mit einer Leinenverbindung, mit einer Boje oben dran und geben damit, also das Ding ist ein bisschen größer als die, wie heißt das im zivilen SMBs, ne? Die, genau.
Genau, Markierungsbojen, ja.
Genau, unsere sind ein bisschen größer und wir haben die halt dauerhaft dran und die Leinen sind auch ein bisschen dicker und damit können wir Signale geben. Wenn du jetzt unten ein komplettes Problem hast, dass du merkst, Alter, mein Kreislauf säuft hier gerade ab und ich krieg im Worst Case und das Notgassystem ist leer und brauchst Hilfe, dann kannst du halt ein Notsignal geben und dann kommt der Sicherheitstaucher. Da würdest du natürlich nicht unten warten, bis er bei dir ist, sondern versuchst du halt irgendwie hochzugehen. Wenn es gar nicht mehr geht, dann lernt man aufzutauchen, aber genau gerade sowas wie ein Tiefenrausch. Das ist das Besondere bei uns, wir müssen funktionieren unten. Und du kannst zum Beispiel in der Nordsee, hast du Strömungsfenster, da kannst du nicht den ganzen Tag sagen, oh ja, ich lasse mir jetzt den ganzen Tag Zeit für einen Auftrag, sondern du musst gucken, wie die Tide ist. Und dann hast du teils an manchen Tagen, hast du eine Stunde, wo die Strömungsgeschwindigkeit so langsam ist, dass du tauchen kannst. Da hast du ein Stundenfenster. Und da muss alles vorbereitet sein. Der Taucher muss zügig im Wasser sein, weil du, ohne Scheiß, also wir hatten mal das in der Vorschrift stehen, dass wir ein bisschen Knotenstrom tauchen konnten. Wer sich damit so ein bisschen auskennt, wenn du eine Geschwindigkeit hast von der Strömungsgeschwindigkeit 0,6 Knoten, ab da habe ich keine Taucher mehr reingeschickt, weil du kannst, das ist an der Oberfläche, unten ist dann meistens noch mehr und du kannst den Suchauftrag nicht mehr richtig erfüllen, weil du unten nur noch am Kämpfen. So, und da ist eben, da ist eben das Ding, da müssen die Leute auch funktionieren, da musst du auch mit dem Tiefenrausch klarkommen und deshalb ist genau unsere Ausbildung so strukturiert, wie sie strukturiert ist. Einmal natürlich die ganze sportliche Fitness, die da reingepackt wird, damit die Leute wenn der Puls, ich sag mal, wenn du umso besser du trainiert bist, umso ruhiger ist dein Puls, umso ruhiger ist auch dein Kopf. Wenn du tauchst und du hast einen ruhigen Puls und deine Atmung ist ruhig, dann ist auch dein Kopf ruhig. So, dann kannst du da unten sauber arbeiten. Dafür haben wir die sportliche, dass die Leute halt nicht durch so ein bisschen Strömung schon komplett offen sind und unten ankommen und gar nichts mehr schaffen. Also da würde ich durchdrehen, wenn da ein Schüler hochkommt und sagt, ja, ich war körperlich offen und deshalb bin ich jetzt aufgetaucht. Also da, wenn da keine triftige Begründung ist, dann liegt es einfach an der Person. Ja.
Das ist schon eine harte Aussage auch einfach, ne? So, dann bist du das Problem.
Ja, aber das ist eben, wir sagen halt auch immer zu unseren Schülern, die zum Beispiel sagen, okay, sie gehen, die Ausbildung abbrechen, sagen wir auch, es ist keine Schande, hier rauszugehen, es ist nicht jeder für diesen Job gemacht. Ich weiß, es wird heutzutage viel propagiert, jeder ist ein Gewinner und so, aber die Erfahrung zeigt einfach, es ist nicht jeder für den Job Minentaucher gemacht, Punkt. Und deshalb sortieren wir so krass aus und machen auch so viel Übung schon mit Blindmaske, dass du halt blind klarkommst, auch die vielen Apnoe-Übungen, die wir drin haben. Das ist letzten Endes nichts Dickes, wenn du dich gut vorbereitest. Wenn du die Ausbildung bei uns bestehst, dann weißt du, und dann weiß ich als Ausbilder, für die Einsatzleiter, die in der Kompanie auf diesen neuen Taucher warten, dann weiß ich als Ausbilder und die Person, okay, dieser Mann ist klar oder die Frau ist klar zum Unterwasser. Egal, was da passiert, klar hat jeder mal einen schlechten Tag und da kann man auch bei uns sagen, hier, keine Ahnung, mir geht's nicht gut, Magen-Darm oder so, da brauchst du jetzt nicht tauchen gehen, sondern dann sagst du hier, heute mal wer anders, alles gut. aber du kannst nicht kommen mit sowas wie, ja, ach, ja, ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen schwach, jetzt will ich mal nicht rein, sondern du, dafür wird unsere Ausbildung so strukturiert, wie sie strukturiert ist, dass du eben fit bist unter Wasser und dich nicht durch irgendwelche Kleinigkeiten aus der Ruhe bringen lässt. Ne?
Ja. Ja, krass. Ja, hey, ihr müsst halt, ja, funktionieren, wie du das schon sagst. Und dann ist es quasi, ihr seid dann ja eigentlich ein ausführendes Werkzeug eigentlich, oder? Kann man das so sagen?
Genau, genau. Du musst es halt bei uns so sehen, wenn du es gerade mal mit dem Zivilen vergleichst. Ich erinnere mich gerade so an Bali, wo ich mal tauchen war. Da war es so, da hat der Guide vom Boot auf die Wasseroberfläche geguckt und die haben ja ein super Auge dafür, die Einheimischen. Und er hatte gesagt, hier gehen wir auf jeden Fall nicht tauchen, wir nehmen einen anderen Tauchplatz. Das kannst du zivil machen. Da kannst du sagen, wir gehen jetzt hier nicht tauchen. Beim Bund ist es aber so, oder beim Militär generell, wenn da jetzt an dieser Stelle der Kontakt ist und du darfst in diesem Zeitraum, du hast nur einen gewissen Zeitraum, um da dran tauchen zu dürfen, dann ist das jetzt gerade dein Auftrag. Mhm. Und wenn da gerade man muss natürlich immer gucken, dass die Sicherheitskette irgendwo gewährleistet ist, definitiv, da achte ich, also da, das ist unser Hauptaugenmerk. Aber auch wenn du 1,5 Meter hast, und da spreche ich auch von mir selbst, ich bin schnell seekrank geworden und ich weiß von mir, ich kann seekrank im Schlauchboot sitzen, kann gerade noch gekotzt haben, trinke nochmal einen Schluck Wasser, um die Kotze rauszuwischen und dann gehe ich eine Minute später, gehe ich runter und mache meinen Auftrag. Und das läuft. Mhm. So, und die Sicherheit musst du bei uns einfach haben und die kriegst du auch. Wenn du bei uns ein halbes Jahr durch die Ausbildung gehst, dann bist du so sicher unter Wasser, dass dir das nichts ausmacht. Klar, vor der ersten Mine, da ist man immer noch mal, dann guckt noch mal der Stift kurz raus, alles gut. Aber dann passt es auch, ne? Ja, das ist halt so. Aber du wirst halt rangebracht dafür.
Erste Mine, kommen wir gleich zu. Ich habe noch eine Querfrage. Hast du das Gefühl, dass jemand wie du, der vorher schon getaucht hat, unter Wasser dann Vorteile hat als jemand, der das vielleicht erst dieses Tauchen macht, wenn er bei euch in diesem Weg ist zum Minentaucher und vorher noch keinen Tauchschein gemacht hat?
Es kann dir ein bisschen helfen, es kann dich aber auch ein bisschen abfacken. In meinem Beispiel, ich hatte Tauchvorerfahrung aus dem Zivilen, bin zum Bund gegangen und dann kriegst du, bevor du zu uns in die Minentaucherschiene kommst, hast du vorher einen Schwimmtaucher. Das ist quasi der Grundtauch, also es ist quasi wie ein, vom Niveau würde ich sagen, wie ein Advanced Open Water. Mhm. Aber ja, es ist so der Grundtauchschein der Bundeswehr. Und da war es schon so, da bin ich reingekommen und ich wusste, wie zivile Tauchausbildung abgeht. Und ich fand diesen Lehrgang, muss ich echt sagen, damals, also das war 2013, das war der schlechteste Lehrgang, den ich bei der Bundeswehr gemacht habe. Mhm. Weil ich von meiner Erfahrung so wusste, okay, das könnte man anders machen. Also ich habe einfach super Glück gehabt mit meinen Tauchlehrern. Sowohl in Deutschland als auch in Ägypten hatte ich eine super Tauchlehrerin. Die haben mir das so gut beigebracht, dass ich da einfach dachte, okay, die Übung, die wir jetzt hier gerade machen, ist sinnlos. Warum machen wir das so und so? Und wir haben da war halt so ewig lange, da tauchst du mit Vollgesichtsmaske, bin ich überhaupt kein Fan von. Und dann hast du ewig diese Vollgesichtsmaske klariert, wo ich also gefühlt 2 Wochen lang jeden Tag in der Halle diese Maske klariert, wo ich so dachte, Mann, es ist einfach nur eine verdammte Maske. Aber halt viele Leute,
du meinst klarieren quasi aus, also quasi wieder frei.
Ja, genau, ach so, ausblasen, okay. Ja, genau. Ja. Klar, die Leute, die das nicht kennen, für die ist das anspruchsvoll, aber dann hockst du da und denkst dir so, Macker, wir reden hier, warum blasen wir hier zwei Wochen lang eine Maske aus?
Also, ja, weil wie die Ausbildung jetzt
ist, weiß ich nicht, aber.
Ja, weil das Ding ist, also Vollgesichtsmaske ist ja schon einfach noch eine andere Nummer. Ist, hat mich damals gechallenged, als ich es mal ausgetestet habe, weil die Maske nicht gepasst hat. Die war zu groß, ja, selbst die kleinste. Und überall ist immer Wasser. Und ich so, Mann, das nervt mich voll. Und ich wollte das aber unbedingt hundertprozentig können. Und habe dann Ewigkeiten so rumgetestet, bis es funktioniert hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass jemand, der das noch nie gemacht hat, noch nie getaucht hat oder vielleicht mal ein bisschen geschnorchelt hat, für den ist dann Vollgesichtsmaske ausblasen nochmal eine ganz andere Geschichte. Weil, Das ist auch interessant, ich habe bei der Windguard in Elsfleth, das wird dir wahrscheinlich was sagen, da ist auch so ein Ausbildungszentrum, da haben die auch so ein Becken mit Welle und mit Wind und mit Sturm und Blitz. Und da bilden die oder da trainieren die Leute, wenn sie offshore-mäßig arbeiten und ihre Huet-Ausbildung machen müssen, also Hubschrauber unter Wasser, Turn, irgendwas, wenn der Hubschrauber abstirbt, genau. Und da waren halt Leute dabei, die halt auch nicht tauchen und für die war das echt anstrengend mit, ich bin jetzt im Wasser, der Hubschrauber, wir sind dann da drin, der Hubschrauber geht runter, dann dreht er sich und dann musst du warten, bis das Ding stoppt. Und dann hatte sich bei mir, das war total spannend, hatte sich der Gurt verhakt. Ich war aber voll cool, aber die Leute sind, die Safety-Taucher sind darauf trainiert, sobald was nicht funktioniert, frei machen, die Person raus. Ich denke mir so, ja, aber ich habe doch noch Luft. Ich bin doch noch cool, lass mich das doch selber probieren. Und die anderen, also da waren Herren dabei, die haben das richtig gemerkt, die waren immer jedes Mal froh, Oberfläche atmen. Und ich denke mir so, krass, das ist ein Unterschied. Ich bin halt im Wasser cool mit mir, wenn ich mal Luft anhalten muss und die gar nicht. Und ich glaube, das ist dann einfach schon noch der Unterschied, ne? Könnte ich mir vorstellen.
Genau, das ist ein guter Punkt, den du sagst. Das merkt man bei uns in der Ausbildung. Wenn du natürlich Vorerfahrung hast mit dem Tauchgerät, ist das schon mal gut, weil du weißt von vornherein, okay, ich fühle mich schon mal wohl unter Wasser. Das ist ja das eine. Die meisten tauchen ja aber zivil nur, die jetzt zu uns kommen würden oder frische Taucher, die tauchen ja nur mit dem offenen System. So, die haben ihren Atemregler im Mund, das war's. Und Kreislaufgerät ist schon noch, das ist schon noch anders. Auch vom Tarieren. Genau. Auch kein Hexenwerk, aber ne, ist schon noch anders. Aber genau wie du sagst, mit dieser Sicherheit, ne, dass du für dich gemerkt hast, ja, ich habe doch noch Luft, alles gut. Das ist eben der Vorteil, den du, darauf ist unsere komplette Ausbildung aufgebaut, du kriegst immer so kleine, wie so stufenweise so Meilensteine. Du erreichst immer, die Übungen werden, gehen vom Leichten zum Schweren. Und du schaffst immer mehr. Und das sage ich unseren Schülern halt auch, sich, und das kann ich jedem Taucher hier mitgeben, sich einfach mal klar zu machen, okay, welche Dinge habe ich unter Wasser schon gelöst und gerade, wie du sagst, mit Luft anhalten, das sage ich meinen Schülern. Ich sage, wenn sie hier 2 Minuten 30 in Ruhe die Luft anhalten können, ich sage, dann brauchen sie doch keinen Hampelmann machen, wenn sie mal 30 Sekunden keinen Atemregler im Mund haben. Weil sie wissen ja, ja, das ist so. Und wenn du dich darauf berufst, das kann dich unheimlich runterfahren. Ich finde, Apnoe-Training müsste viel mehr irgendwo in die Tauchausbildung reingebracht werden, weil das ist, es geht wahrscheinlich zeitmäßig nicht, aber das ist so eine geile Sache, um einfach zu lernen, okay, ich habe genug Luft, auch zu lernen, richtig zu atmen, sich runterzufahren. Und es gibt einem unheimlich viel Sicherheit unter Wasser.
Also das Ding ist, in der Tauchausbildung, ich muss gleich niesen, glaube ich, Moment. Oh,
alles gut. Nicht.
geht's dir gut? Das ist ein sehr schönes Gespräch. Ich feiere das hart, ja.
Also ich weiß nicht, wie lange wir brauchen.
Ich finde es wirklich, ich bin mit meinem Freund verabredet, ich habe gesagt, wenn wir beide das Gespräch beendet haben, werden wir uns in eine Thermoskanne Alkohol gießen und gehen spazieren und trinken Alkohol. Das ist der Plan für heute Abend.
Toll.
Das ist mega, ne? Wir machen günstiges Kiosk-Hopping, weil es ist einfach alles so teuer. Ja. Okay. Bei der Tauchausbildung ist ja das Problem, dass Leute ja nur den Schein machen. Und alles, was darauf aufbaut, ist, glaube ich, die Verantwortung der Taucher, Taucherin selbst, zu überlegen, okay, was brauche ich denn noch weiter an Skills, um sicher zu werden? Das ist ja genauso, wenn du einen Führerschein machst. Fürs Auto. Dann lernst du das Fahren und irgendwann heißt es, okay, du fährst und dann fährst du immer weiter und du merkst, okay, wenn es regnet, gewöhne ich mich dran, anders zu fahren, Licht anzumachen. Das sind ja Skills, die du mit der Zeit hast. Und irgendwann merkst du, okay, du kannst nebenbei noch locker ein Gespräch führen und dich politisch unterhalten, wenn du das könntest. Ja. Und das kannst du bei der Ausbildung. Ich weiß noch, als ich damals Führerschein gemacht habe, ich bin gestorben, ich war durchgeschwitzt, es war anstrengend. Und das ist einfach, das kann man, glaube ich, relativ gut vergleichen, ne? Und ich glaube, die Leute sind angehalten, die sind halt, das Tauchen kann man halt schnell machen und das bedarf im Bereich Sporttauchen, Gerätetauchen, nicht wirklich viel sportliche Skills. Das ist beim Freitauchen, beim Apnoe wieder anders, weil du merkst genau, wo deine persönliche Grenze ist, und dann trainierst du das. Und die Leute im Tauchen merken erst, dass sie nicht fit sind, wenn irgendwas passiert ist. Und dann würden aber externe Gründe gesucht. Ja, der Guide war zu schnell, die Strömung war zu doll. Nein, eigentlich bist du noch nicht ganz fit, was nicht schlimm ist. Man kann ja die Rahmenbedingungen anpassen. Das ist ja immer gar nicht wild, ne? Aber ich glaube, so eine gewisse Grundfitness, und das muss jetzt keine auf eurem Niveau sein, sondern einfach so eine Grundfitness, dass ich quasi fit bin, mit Flossen klarkomme und so weiter. Das ist einfach ein bisschen gelenkig bin, die Flossen selber anziehen. Das ist ja im Sporttauchen das Gleiche wie bei euch. Nur einfach in einem ganz anderen, also das Niveau ist einfach anders. Aber du hast schon recht.
Das vergessen halt viele. Ne? Ich habe immer so die Beobachtung im Tauchurlaub, dass viele so diese Einstellung haben, alle wollen das tollste Equipment haben. Das ist irgendwie, siehst du ja total oft auf Tauchbooten, ja, man braucht immer das tollste Equipment, weil dann bin ich ein geiler Macker. Du kannst auch eine schnelle Flosse haben. Wenn du eine scheiß Kondition hast, dann bringt dir auch eine schnelle Flosse nichts. So, und das verpeilen viele. Das ist doch scheißegal, was für eine Ausrüstung du hast, solange die sicher ist und du damit umgehen kannst. Alles gut, du musst das Zeug beherrschen. Aber du kannst ja dann tauchen. Viele, ich habe das bei YouTube mal gesehen, so, dass die Fragen so kommen, hey, wie kann ich schaffen irgendwie, dass ich weniger Luft verbrauche und so. Der Schlüssel beim Tauchen ist deine körperliche Fitness. Damit, das kannst du dir vorstellen wie ein Auto. Wenn du, keine Ahnung, du hast einen alten Golfmotor von der körperlichen Fitness, sag ich mal. Da kannst du außen noch so einen tollen Flipflop-Lack dran machen und dicke Felgen draufziehen und irgendwie einen Spoiler dran machen. Das macht dich nicht schneller. Der Motor ist das Gleiche. Der
Verbrauch bleibt hoch.
Genau. Wenn du aber einen krassen Motor drin hast, wenn deine Kondition gut ist, wenn du sportlich fit bist, dann wirst du das direkt beim Tauchen merken. Du merkst das alleine, genau wie du sagst, beim Anziehen. Du merkst es, du bist nicht komplett offen, nachdem du den Tauchanzug angezogen hast. Du kommst an deine Flossen super ran.
Du meinst mit offen immer, wenn man dann quasi extrem viel atmet, ne? Meinst du das?
Achso, nee, offen ist verausgabt, angestrengt.
Verausgabt, sorry. Okay.
Das also, ist die okay. Bundesfestlänge.
Nee, kein Problem. Aber das ist ja, also, okay.
Genau. Ja, da ist man dann einfach fitter. Wenn du einen gut trainierten Rücken hast, das ist ja bei uns auch, deshalb machen wir halt auch viel, ne? Dass du eine gute Rumpfmuskulatur hast, dass du keine Rückenprobleme hast mit deinem Tauchequipment. Wenn du zu Wasser gehst oder aus dem Wasser gehst, ob jetzt reinspringen oder mit der Leiter oder dich ins Schlauchboot ziehst, du merkst einfach, es fällt dir leichter und du verbrauchst deutlich weniger Luft. Und in dem Moment, wo du merkst, du verbrauchst weniger Luft, deine Atmung ist ruhiger, in dem Moment wird auch unten dein Kopf ruhiger. Und dann macht das Tauchen, dann ist das Tauchen super entspannt und dann ist es einfach nur, oh, ich dümpel hier ein bisschen rum, guck mal, was hier so vorbeikommt. Ne?
Wie schwer ist eure Ausrüstung in Summe?
Also wenn ich mein, wir haben ja mehrere Tauchgeräte, wir haben 2 Rebreather-Systeme und ich glaube, unser Hauptgerät mit der Ausrüstung, dann bist du, boah, alles aufgerüttelt, tauchklar, keine Ahnung, 55, 60 Kilo.
Das ist so viel, das ist mehr als ich wiege.
Also das, ja gut, das Ding ist bei uns, der Rebreather wiegt halt viel, das Kreislaufgerät, ne? Und da sind die Flaschen, die eingebaut sind, sind aber aus Komposit. Und Komposit hat Auftrieb. Das ist super, weil die Flaschen leichter sind als Stahl, aber die haben Auftrieb.
So. Deswegen brauchst du wieder mit Blei.
Genau, und dann hast du halt auch Carbon verarbeitet. Ja, ist für außerhalb des Wassers super, aber dann auch unser Trockentauchanzug ist aus Neopren. Das ist kein Trilaminat, sondern das, ich weiß gar nicht, ob es das zivil noch gibt, sowas. Also es wurde auf jeden Fall festgestellt, die Isolierung, die das Ding hat, ist einfach top. Das ist ein 7 mm Neopren-Trockentauchanzug. Und auch damit hast du natürlich Auftrieb. Und alleine, wenn ich jetzt nur in der Ostsee reingehe, mit dem Kreislaufgerät habe ich und Trocki habe ich in der Weste, also im Tauchgerät habe ich in jeder Gegenlunge vom Kreislaufgerät, die sitzen bei uns an Schultern, habe ich 2 Kilo, 1 Kilo im Gerät und ich habe, glaube ich, 11 Kilo in der Weste.
Krass, das ist eine Menge.
Und dann gehe ich langsam runter, ne? Dann ist nicht, dass ich überbleibt bin und ich baller runter, crazy, sondern da ist Luft rauslassen, bis nichts mehr drin ist und dann sinke ich langsam ab. Ja.
Krass, das ist schon echt viel Gewicht, was ihr da mitschleppt, ne?
Ja, also ich meine, gut, wir laufen damit jetzt keinen Marathon an der Oberfläche, ja, ne? Sondern du guckst, dass du kurze Wege hast, kurz vorher das Blei erst rein und dann geht's runter.
Ja. So. Krass, das ist schon echt heavy.
Ja, und dafür musst du fit sein, ne? Klar.
Voll. Also das macht, also es ist ja eben der Punkt, wieder dieses Frauen. Also Frauen sind ja grundsätzlich, jetzt ist die Frage, ob man das so sagen darf. Frauen sind schon zierlicher als Männer. Und nicht das Schwächere, das ist, muss ich echt aufpassen, sind auch nicht grundsätzlich das schwächere Geschlecht. Ich fand es ganz toll, das ist mal ein Comedian, hat mal gesagt, Frauen sind nicht schwächer als Männer. Sie müssen nur für einige Dinge, die sie tun, wollen, wie wieder was der Mann tut, ein bisschen mehr trainieren. Und das fand ich eine gute Aussage. Ne? Also wir können grundsätzlich alles. Aber es gab noch keine Frau, die bei euch grundsätzlich in der Ausbildung war. Wenn jetzt eine Frau zu euch, ihr habt ja bald eine in der Pipeline, sagst du, aber wenn sich jetzt Frauen interessieren wollten, würden das zu machen, was würdest du denen als, also wirklich speziell Frauen, was würdest du denen als Tipp geben? Kann man das überhaupt
genau sagen? Also einmal muss man ja sagen, das, was bei der Unterschied ist zwischen Frau und Mann, einfach biologisch gesehen, eine Frau hat einen anderen Muskeltonus als ein Mann. Punkt. Das ist so. Aber ich sage auch, das habe ich bei Leroy genauso gesagt, als Frau kannst du dich auch körperlich fit machen. Und wir haben auch Leute dabei, die die Ausbildung geschafft haben als klein, also, boah, was haben die für eine Größe? Also, ich sag mal, in Anführungsstrichen zierliche Männer, also auch, da sind auch Kerle bei, die echt drahtig sind, die haben locker unter 70 Kilo, sind sehr dünn, die haben auch die Ausbildung bestanden. Ne? Also so ein, in Anführungsstrichen, zierlicher Körperbau hätte ich nicht davon ab, die Ausbildung nicht zu bestehen. Aber durch einen anderen Muskeltonus musst du als Frau, denke ich, genau wie du sagst, du müsstest mehr trainieren, um wahrscheinlich dieselbe Masse zu bewegen. Trotzdem absolut nicht unmöglich. Ich sage immer, wenn du als Frau diesen Job machen willst bei uns, musst du körperlich ein gutes Fitnesslevel haben. Ich sehe immer so mit als perfekt, so dieses Crossfit ist ja so viel am Kommen. Hm. Wenn du viel Crossfit machst, also Kraft-Ausdauerbereich, wenn man so eine Crossfitterin sieht, aber dazu noch die Komponente hast, du fühlst dich wohl unter Wasser. Dieses Wohl unter Wasser, egal ob Frau oder Mann, ist bei uns das Wichtigste. Wir haben Triathleten bei uns, die kommen. Wir haben fertig ausgebildete, also keine Ahnung, ja gut, Advanced Open Water ist halt auch immer, ist halt nur der Schein, ist ja nicht die Taucherfahrung. Wir haben Advanced Open Water, die zu uns kommen. Du hast teils Marathonläufer, du hast richtige Pumper, die gehen. Die gehen einfach. Wenn der Kopf, wenn das, bei uns ist das ein ganz bestimmtes Gesamtpaket, was du brauchst. Und das kannst du genauso als Frau haben. Also, was kann man einer Frau an der Hand geben? Körperlich fit machen, unter Wasser wohlfühlen und dann und halt den Biss haben, ne? Ja. Nichts anderes als für Mann eigentlich. Ja, ist so.
Mir fällt gerade eine Frage noch ein. Du hattest eingangs gesagt, dass du das Tauchen damals beim Schnuppern blöd fandest, weil du dich nicht frei bewegen konntest. Und jetzt sagst du ja gerade, dass das, was du auf dem Rücken trägst, schon ordentlich Gewicht hat. Du kannst dich ja nicht wirklich frei bewegen. Also du bist ja schon eingeschränkt, oder? Mit so einem Rebreather auf dem Rücken ist ja schon... Also weil Techies, sei gar nicht böse, ich sage das ganz oft, Techies sehen echt unsexy aus, weil die sind einfach, die liegen immer nur so da. Ist das, weißt du?
Also ich sehe meinen, auch wenn es ein Rebreather ist, ich sehe meins irgendwie nicht als Tech-Diving, muss ich sagen. Tech-Diving ist für mich immer, jeder der andere Definition, für mich ist das immer hier diese Leute, die mit 800 Flaschen behangen sind, ne? So hier die Weihnachtsbäume. So, das ist für mich eher so Tech-Diving. Das wäre für mich ein super eingeschränktes Tauchen. Mit dem Kreislaufgerät, also das ist im Wasser, also im Wasser, wenn du dich gut austarierst, geht das halt auch. Natürlich bist du da nicht unterwegs wie in einer kurzen Badehose beim Schwimmen, sondern du merkst, da ist ein dollerer Wasserwiderstand. Auch ein dollerer Wasserwiderstand, als wenn du nur eine einfache Flasche hast. Also ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich einen Tauchurlaub mache und mir dann hier so eine Kasper-Mono-Flasche aufsetze. Love it. Ja, das ist, ich liebe das. Ich brauche da gar kein anspruchsvolles Ding. Einfach nur ein scheiß normales Jacket, normale Flasche dran und dann springe ich rein. Das ist für mich... auch da, wenn dann geht es ja los. Klar, ne? Als Tauchlehrer, man möchte ja auch, dass die Schüler sich verbessern mit dem Blei. Ich weiß einfach, wenn ich 5 mm Tauchanzug anhabe, dann klatscht mir da 6 Kilo Blei rein. Und dann, da kam auch mein Tauchlehrer an, ich glaube auf den Philippinen. Du könntest mit deinen Tauchskills, könntest du noch weniger machen. Da sage ich, Mann, was wiegt diese Aluflasche jetzt mit den Dingern? Die kann ich mir einarmig über den Rücken schmeißen. da kommt es auf das eine Kilo, da spare ich nicht dran. Das ist mir völlig egal.
Ne? Du machst, du machst noch aktiv Tauchurlaube, ne? Wenn du das jetzt so sagst, ne?
Ja, sind genau, das, also, ja.
Machen das einige Leute auch, die, oder kann man sagen, okay, Leute, die vorher schon getaucht haben und jetzt quasi bei den Minentauchern sind, machen auch aktiv noch Tauchurlaube? Oder kann man das ein bisschen festmachen? Oder Leute, die vorher nicht getaucht haben und Tauchen nur als Job machen, gehen auch niemals in die private Tauchschiene? Kann man das so ein bisschen an irgendwas...
Also bei mir ist es noch so, ich mache sehr gern Tauchurlaube. Also bis Ende letzten Jahres war ich Single, da habe ich immer, habe immer alleine Tauchurlaube gemacht. Alles gut. Jetzt muss ich gucken, meine Freundin, die hat 25 Tauchgänge, ich habe die noch nicht tauchen sehen. Deshalb, bevor ich die jetzt groß mit auf Tour nehme, will ich einmal im Schwimmbad gucken, wie die Skates so sind. Einfach damit ich weiß, wovon rede ich. Ja? alles gut.
Das wird bestimmt total toll für sie, wenn du mit ihr im Pool gehst und so gucken, ob sie tauchen kann.
Ja, da freut sie sich auch schon drauf. Also ich behandle sie dann nicht wie einen Schüler, sondern das ist ein ganz, ganz normales Ding.
Ja, ja, also deine erste Übung ist übrigens, du tauchst dir die Wand runter, 5,80 Meter zur ersten Linie, dann legst du bitte die eine Flosse ab, dann geht's weiter.
Ja, und wenn gleich ein Fehler drin ist, pumpt ihr auch direkt 25 Liegestütze am Beckenrand, alles gut. Ja. So, dass jeder von uns Spaß hat, ne? Wo war ich? Bei uns ist es so, die meisten von uns machen keine Tauchurlaube. Also es gibt vereinzelt, ich bin glaube ich echt einer der wenigen, der wirklich sagt, boah, ich bezahle jetzt auch einen Haufen Geld für Tauchurlaube, das machen die wenigsten bei uns. Ja. Genau, sage ich aber auch, mein Tauchen hat sich auch verändert. Ich würde jetzt in der Ostsee zum Beispiel, wenn da nicht ein super tolles Wrack ist, und mir sagt einer, yo, tolle Sichtweiten und so, ja, würde ich Geld für bezahlen, mache ich. Wenn jetzt einer zu mir sagen würde, hier Christian, lass mal spaßeshalber in der Eckernförderbuch tauchen gehen.
Dicker, deinen Scheiß ernst, hau mal ab.
Würdest du nicht machen, weil das schockt dich halt nicht mehr. Und ich sag dir auch, meine Tauchurlaube, die ich mache, wie ich vorhin gesagt habe, ich liebe Großfisch. die Tauchurlaube, die ich in letzter Zeit gemacht habe, habe ich ganz klar gesehen, was will ich unter Wasser sehen. Und das waren meistens Haie. Und habe mir dann irgendwelche Tauchtouren gegönnt, alle 2-3 Jahre mal. Und da wollte ich wirklich, also zum Beispiel hier Socorro ist,
Alter. Warst du da?
Ja, das ist das Geilste, was ich je erlebt habe. Natürlich ist das arschteuer, aber das ist echt was, wo, und das hat mir auch so ein Ami wiedergespiegelt, oder nee, in Ägypten hatte ich das, glaube ich, auch mal, hier am Dedalus-Riff, da hast du auch so Hammerhaie und so. Da meinte noch so eine Frau zu mir, krass, das ist echt geil zu sehen, dass sich jemand, der beruflich taucht wie du, noch so freuen kann. Und da ist mir das erst bewusst geworden, dass durch diese Hai-Begegnung, da bin ich aufgetaucht und bin ausgerastet vor Freude. So, oh geil, hier sind überall Hammerhaie und so übelst gefeiert. Ne? Das war so richtig Urlaubstauch.
Das ist mega, Haie sind krass, weiß, ja.
Stichwort Daedalus. Und Christian hat es gerade richtig gesagt, Haie, Hammerhaie, unendlich viele. Deswegen fährt man eigentlich an diese Tauchplätze, diese BDE-Tour, Borthas, Daedalus, Elphinstone. Und ja, normalerweise sind unsere Phantom, unsere Safaris eher so auf AnfängerInnen, Safari-Neulinge und Wiedereinsteigende gedacht. Nun haben wir gemerkt, oh, ja, die Kleinen werden groß, sie kriegen Flügel und wollen natürlich auch mal andere Tauchplätze sehen. Und wir gehen normalerweise immer in den Süden. Da ist es so, dass wir entspanntere Riffe haben, ein bisschen flachere Tauchgebiete. Aber BDE ist eben Strömung und tief. Man muss nicht tief tauchen, aber die Riffe gehen tief. Und da haben wir gesagt, alles klar, wir bieten eine BDE-Tour an. Und da gibt es jetzt noch einige wenige Plätze auf dieser Tour. Und zwar findet die ganze Tour, diese BDE-Tour, nächstes Jahr 2024 vom 30.05. bis zum 6.06. statt. Wieder mit der Golden Dolphin und wieder mit dem IAC, Tauchen2Go, mir und natürlich TUR weltweit. Alle Infos, die ihr dafür braucht, findet ihr auf der Webseite tauchen-weltweit.de unter den Fantouren, unter Sonderreisen. Ich werde euch den Link hier verlinken. Mir ist aufgefallen, es tut mir sehr leid, dass nicht alle Podcast-Anbieter diese Links auch direkt ausspielen. Ich werde gucken, dass ich das anderweitig hinkriege. Ansonsten findet ihr sämtliche Weiterleitungen auch auf der Webseite von akscuba.com. Da gibt es quasi direkt die Weiterleitung auf die entsprechenden Seiten. Schaut doch gerne mal drauf. Wenn ihr Fragen haben solltet zur Tour, scheut euch nicht, schreibt uns eine Mail, schreibt uns an auf Instagram und Facebook. Wir werden euch antworten. E-Mail ist natürlich auch immer eine Option. Und dann, ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere mitkommt und wir gemeinsam Haie gucken. Und jetzt geht's weiter mit Christians Erzählungen.
Das ist was, da habe ich Bock drauf. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, der ja, ich weiß nicht, ich würde so selber Kaltwassertauchgänge, da muss irgendwas geil, also ich muss irgendwas Geiles unten sehen. Ich bin jetzt nicht, ich glaube, ein Wrack würde mich jetzt nicht so umhauen. Wenn ich jetzt wüsste, zum Beispiel, hatte ich irgendwo mal im Internet auch gefunden, hier Schnorcheln mit Orcas oder Tauchen mit Orcas. Ey, da meinetwegen kann ich mir den Arsch abfrieren, aber das nehme ich mit. So, aber jetzt so Ostsee, Quallen gucken und Schlamm, nicht so meins.
Machst du sonst beruflich jeden Tag, ne, gefühlt? Oder hast du gemacht lange, ne?
Ja gut, ja. Jeden Tag nicht, aber es ist einfach, das schockt dich einfach nicht mehr. Und ich merke auch vom Tauchen, früher war ich auch so, also wenn ich jetzt überlege, da Ägypten die Dinger, da hat mir einer gesagt, ich kann die Hammerhaie sehen, dann war mir gefühlt, mein Tauchprofil war mir scheißegal. Ich wusste vom Kopf her, okay, ich bleib im Rahmen, alles gut. Aber da habe ich auch, ja, wenn der erste Tauchgang 30 war und der zweite war 40, ja, dann war mir das Lachs. Aber das ist bei mir so das Ding, seitdem ich halt, also da bin ich deutlich schmerzfreier getaucht, sage ich mal. Umso mehr Wissen du dir aber aneignest, gerade auch bei uns über die Einsatzleiterausbildung, wo du weißt, okay, und bei uns geht Tauchmedizin so weit, dass jeder von uns eine Druckkammer fahren kann. Also in die Tiefe geht das bei uns, genau. Und dann hast du halt eine andere Ahnung davon. Und auch durch persönliche Weiterbildung, zum Beispiel über Artikel von diesem Frank Hartig, da hast du ein anderes Wissen und dann tauchst du auch anders. Also ich habe das in Ägypten gemerkt, das ist, glaube ich, das war 2017 oder 18, da war ich hier am Dedalus-Riff und also habe so ein Tauchsafari gemacht und war dann am Hausriff irgendwo noch im Hotel, da im Masa Alam. Und da habe ich halt gemerkt, da hat dann der Tauchguide wollte irgendein Igel, da war ich auf 10 Meter unterwegs, weil ich mir gedacht habe, ja gut, ich will nachher noch eine Runde pumpen, also sättige ich mal nicht so doll auf. So, da achte ich halt wirklich drauf mittlerweile. Ja, ne? Ja, ja. Und dann wollte er irgendwas auf 26 Meter zeigen. Und ich glaube, ihm ging es auch so ein bisschen darum, dass wir auch alle unsere Flaschen gut abgeatmet haben, dass halt keiner sagen kann, ja, warum sind wir so früh aus dem Wasser?
Und ist noch leer, ja, ja.
Ja, und dann hat er mir so signalisiert, ja, komm mal runter, wo ich ihm so gesagt habe, nee, ist halt nicht. Ja, hier, aber die Gruppe ist unten. Und ich habe ihn nur, das nehme ich mir dann auch raus. Ich sehe die Gruppe, ja, alles gut, aber ich bin dann auf 10 Meter. So, und das ist einfach, du denkst, also ich gehe anders ran. Ich sättige nicht für jeden Müll einfach unnötig auf.
Taucht ihr mit einer anderen Deko-Tabelle als die Deko 2000 bei euch auf Arbeit?
Ich weiß nicht, was die Deko 2000 ist, aber ich denke, die sind von der Navy ja übernommen worden, die Dinger. Und wir sind...
Genau, die ist ja angepasst worden, weil es ist ja so, dass es gab mal diese Navy-Tabelle, diese alte. Ich weiß aber nicht, ob nach Bühmann, was auch immer. Und ich meine, dass es da die Werte gab mit 12 Meter, 200 Minuten Nullzeit. Und inzwischen ist das ja auf 12 Meter nicht mehr 200 Minuten. Die Deko 2000 hat auf 15 Meter, auf 30 hat sie auf jeden Fall 15 Minuten. Und auf 15 Meter hat sie, ich glaube 45.
Also ich habe meine Tauschvorschrift.
Das hätte mich interessiert.
Die Dinger kann ich nicht auswendig nehmen. Ist aber auch, also unsere Dinger sind sehr angelehnt an die kanadischen, also und die kriegst du auch bei Google, kanadischen Navy-Tabellen. Ich glaube, das ist dasselbe Ding. Wenn wir mit Kreislaufgeräten drin sind, ist halt auch wieder das Ding, dann haben wir nochmal so Umrechnungsfaktoren, ne? Also dann haben wir nochmal Zusatztabellen, wo du einfach den höheren Sauerstoffgehalt noch mit reinrechnest. Dann hast du deutlich mehr, hast natürlich wie bei Nitrox auch, hast du deutlich mehr Nullzeit, ne?
Mehr Nullzeit, ja.
Ja.
Wie viel Nullzeit habt ihr auf 54 Meter, weißt du das? Zufällig, weißt du das auswendig? Das
wurde, Nullzeit haben wir auf laut unserer Tabelle auf 54, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, gar nicht mehr, sondern auf jeden Fall einen Stopp auf 3 Meter für 5, würde ich jetzt aus dem Kopf sagen, für 5 Minuten. Ja. Ich glaube, da haben wir keine Nullzeit. Ich bin mir gerade unsicher, also ich müsste in die Tabelle gucken, kann ich dir nicht aus dem Kopf sagen. Aber ich meine, wir haben ab 52 Meter haben wir schon keine Nullzeit mehr. Dann ist schon mit Austausch. Okay. Aber ich meine, gut, dann ist eine kleine Austauschstufe da.
Ja, spannend. Ja, ist zu tief jetzt. Also da würde ich jetzt auch, wüsste ich auch nicht genau. Ja.
Aber da muss man halt auch sagen, wir haben, ne, das ist leider so ein bisschen rückständig. Wir haben halt keine Tauchcomputer, weil du immer noch dieses A-Magnetische hast, ne? Also diesen Aspekt. Deshalb haben wir die Tabellen. Man muss aber auch überlegen, das hat dieser Taucherarzt zum Beispiel mal gesagt, diese Tabellen sind halt aus den 60ern, ne? Und wir haben ein Gerät, was halt einen viel höheren, also so wie wir damit tauchen, auch wenn da jetzt steht, du hast keine Nullzeit, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, du könntest dir da auch unten 5 Minuten Nullzeit nehmen bei dem Sauerstoffgemisch, was wir haben. Trainierter Körper, viel Sauerstoff, gerade beim Aufstieg, wenn du dir da ein bisschen mehr Zeit nimmst, das macht den Bock nicht fett. Das sind Tabellen aus den 60ern, die auf, also das, was wir machen, ist super konservatives Tauchen, das kann man nicht anders sagen.
Ja. Ja. A-magnetisch, lass uns doch mal ganz noch mal kurz drauf. Also wir kommen noch auf deine erste Begegnung mit der Mine. Da kommen wir noch drauf, weil ich die Geschichte sehr schön finde. Magst du kurz erklären, warum ihr A-magnetisch sein müsst? Denn es geht ja, glaube ich, darum, auch einfach die Unterschiede der verschiedenen Munition, die ihr da unten findet.
Ja.
Dass das ein Problem werden könnte, richtig? Magst du das mal ein bisschen auf, weil ich das einfach, ich persönlich finde es spannend und die Zuhörerinnen müssen das jetzt einfach durch.
Genau. Mit der A-Magnetik ist es so, du hast Seeminen, die entweder reagieren, wenn das Schiff gegenfährt, also sogenannt auf Kontakt. Das kennt man vielleicht aus irgendwelchen U-Boot-Filmen. Das sind dann diese Kugeln mit so Stacheln dran, ne? Das sind so Ankertauminen, heißen die. Wenn da ein Schiff gegen Stachel fährt, drücken wir es jetzt mal banal aus, dann löst die Mine aus. Ja, je nachdem, was für ein Zündsystem eingebaut ist, aber das ist die grobe Funktion. Du hast aber auch auf dem Meeresgrund liegen sogenannte Grundminen. Und die haben mehrere Auslösearten. Die können einmal auf Wasserdruckveränderungen reagieren, wenn zum Beispiel ein Schiff drüber fährt. Also über dieses, ne, du hast ja einen Überdruck, du hast einen Unterdruck unter dem Rumpf. Auf diese Amplitude reagieren die. Dann können die auf Akustik reagieren, zum Beispiel Motorengeräusche, Schraubengeräusche oder eben bei uns auch, deshalb Kreislaufgerät, wenn es massiv eingestellt ist, auf Blasengeräusche von einem offenen System. Könnte auch schon was passieren. Und als letzter Punkt natürlich zu diesen Dingern die Magnetik noch. Sprich, du kannst eine Mine auf Magnetik programmieren, heißt, wenn du hast das Erdmagnetfeld, wo sich die Mine drauf einstellt und wenn dann ein Navy-Schiff quasi, nehmen wir mal an, ein Flugzeugträger, der komplett aus Stahl besteht, fährt da drüber, dann wird es dieses Magnetfeld vor Ort auslenken, auch wenn es minimal ist. Und da reagieren dann die Magnetikzündgeräte drauf. Und das ist genau der Grund, wenn wir an eine, und da haben wir auch mal Tests gemacht, mit sogenannten Vermessungsminen, die wurden auf die empfindlichste Magnetikstufe eingestellt und wir sind mal mit unserem Presslufttauchgerät, also 2 Stahlflaschen, rangetaucht. Ja, das Ding hat angesprochen.
Echt?
Also da war es dann nur, die hat dann nur die Nationalhymne gespielt in dem Moment. Das war halt so, so
ja,
eingestellt.
Ja, aber trotzdem, ne?
Genau, aber genau, deshalb haben wir halt dieses, deshalb ist das Gerät aus Komposit und selbst wenn wir Stahl verbaut haben, ist es amagnetischer, also es ist ein Spezialstahl, ja, einfach um das zu gewährleisten. Und auch da, unser Kreislaufgerät mischt ja selber, ist ein elektronischer Selbstmischer, sprich, da ist auch ein Akkublock drin, sowohl im Gerät als auch nochmal einer, der angeschlossen wird. Da ist aber das Ding, diese Amagnetik heißt immer eine gewisse Distanz. Sprich, wenn das gemessen wird, heißt es, wenn du diese Ausrüstung anhast, kannst du im Bereich, kannst du so und so nah an dem Objekt arbeiten. Und da gibt es dann verschiedene Magnetik, also amagnetische, antimagnetische Stufen für. Und da muss halt unser Tauchgerät diese Stufe erfüllen, dass wir in einem gewissen Abstand zu dem Objekt arbeiten können. Dafür ist es gedacht.
Krass.
Dass man die Sensorik nicht mehr auslöst. Ja.
Dass man also eine gewisse Distanz, eine Armlänge Abstand.
So kann man, genau, so kann man es ausdrücken. Ja.
Das hat ja auf deiner ersten Begegnung nicht so funktioniert.
Ja, meine erste, das hatte ich bei Leroy ja erzählt, meine erste Begegnung hat mir so ein bisschen, ich bin froh, dass es so passiert ist, weil es mir die Angst einfach genommen hat. Klar, der Respekt bleibt, aber trotzdem eine andere Sichtweise auf das Tauchen anbieten.
Es tut mir fast schon leid, euch so auf die Folter zu spannen. Dieses Gespräch ist ein bisschen länger geworden. Herr Christian und ich haben uns hier und da so ein bisschen verquatscht, sind von Hölzchen auf Stöckchen, von Kuchenbacken auf Arschbacken gekommen. Es wird also einen dritten Teil geben, in dem der Christian dann final, das verspreche ich euch, dann eben seine erste Minenbegegnung ein bisschen darlegen wird und was daran irgendwie ja komisch, witzig war, aber auch was er dafür sich mit rausgenommen hat aus dieser Erfahrung. Ihr dürft also gespannt bleiben, wie es weitergeht. Was ich an dieser Stelle nochmal mit so ein bisschen euch ans Herz legen möchte, ist der ja, Rabattcode vom Divesticker Shop. Und zwar T2G bei Divesticker, denn es ist ja bald Weihnachten und es ist ja auch bald, ja, wie sagt man, Nikolaus und was es da alles so gibt. Und letztendlich habe ich festgestellt, dass gerade solche Sachen unter den Tauchenden ein tolles kleines Geschenk ist. So ein kleines hier, guck mal, ich habe hier was für dich, kommt sehr gut an. Guck doch mal unter Divesticker und wenn ihr dann bezahlt, gerne mit dem Rabattcode T2G bekommt ihr 20%. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wieder sehr drüber freuen, wenn ihr mir irgendwo einen Kommentar hinterlasst, die Folge bewertet oder aber auch gerne mit euren Freunden teilt. Ich würde mich sehr freuen und dann, ja, geht's dann nächste Woche weiter. Und das war's auch schon wieder mit Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfieber. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!